Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft und mit Christian Röther. Guten Morgen. Martin Luther King in Berlin, und zwar in West-Berlin und in Ost-Berlin. Ein historisches Ereignis, an das die Stadt dieser Tage erinnert und wir auch. Denn Kings Berlin-Besuch ist genau 60 Jahre her, mehr dazu gleich. Danach besuchen wir einen Kurs zur letzten Hilfe. Da geht es darum, Sterbenden die letzte Lebensphase zu erleichtern. Und in 15 Wochen ist Weihnachten. Viel zu früh, um über einen Adventskalender zu berichten. Warum wir das trotzdem machen, das erfahren Sie in rund 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Der Baptistenprediger und schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King. Heute vor genau 60 Jahren ist er in Berlin gelandet, am 12. September 1964. Eingeladen hatte ihn der damalige Bürgermeister von West-Berlin, Willy Brandt. Einen Tag später hat King dann in der Berliner Waldbühne gepredigt, vor 20.000 Menschen. Wir hören mal rein.
Christian friends, it is indeed an honor to be in this city, which stands as a symbol of the divisions of men on the face of the earth.
Lieben christlichen Freunde, es ist wahrhaftig eine Ehre, in dieser Stadt zu sein, die als ein Symbol der Teilung durch Menschen auf dieser Erde steht.
For here on either side of the wall are God's children, and no man-made barrier can obliterate that fact.
Denn hier sind auf beiden Seiten der Mauer Gottes Kinder und keine durch Menschenhand gemachte Grenze kann diese Tatsache auslöschen.
Ja, und auch Martin Luther King ließ sich von der innerdeutschen Grenze nicht stoppen. Er wollte rüber in den Osten. Die US-Behörden, die wollten das allerdings verhindern und hatten King deshalb seinen Reisepass abgenommen. Also hat er sich an der Grenze kurzerhand mit seiner Kreditkarte ausgewiesen. Und das wurde von den Beamten der DDR auch tatsächlich akzeptiert. So konnte King dann auch im Osten, in Ost-Berlin, predigen, in der Marienkirche und in der Sophienkirche. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem evangelischen Theologen Michael Haspel. Er lehrt in Erfurt und in Jena und er hat gerade ein neues Buch veröffentlicht über Kings Spiritualität. Darin geht es auch um den Berlin-Besuch. Ich habe Michael Haspel gefragt, für wen war dieser Besuch von Martin Luther King vor 60 Jahren wichtiger? Für die Menschen in West-Berlin oder in Ost-Berlin?
Vermutlich für die Menschen in Ost-Berlin, da sie abgeschnitten waren von Kontakten nach außen. Insbesondere für die Christinnen in Ost-Berlin und in Ostdeutschland, für die King ein Zeichen der Hoffnung war. Es gab ja in der DDR eine große Wahrnehmung schon der Bürgerrechtsbewegung, auch von King, sowohl staatlicherseits, die in ihm einen antikapitalistischen Repräsentanten des anderen Amerika sahen, aber eben auch innerhalb der Kirchen. Und eine große Rolle spielte auch die schwarze Musik als Musik der Freiheit, die einerseits so alternative Musikszenen hervorgebracht hat, aber auch innerhalb der Kirchen Spirituals und Gospels rezipiert wurden. Deshalb hat auch ein Gospelchor gesungen. Also der Grund war wohl bereitet für King, als er kam. Und es hatte große Bedeutung für die Menschen in der DDR, dass da jemand aus dem freien Amerika kam, der selber einer Minderheit angehörte. Und so fühlten sich die Christinnen in der DDR ja zu dieser Zeit.
Eingeladen worden war King aber eigentlich nach West-Berlin, nämlich von Willy Brandt, der damals regierender Bürgermeister war in West-Berlin. Wie kam es dann, dass King, das war ja relativ spontan, dass er auch in der DDR gepredigt hat?
Er war vielfach eingeladen worden in die DDR und hat es aber vermieden, um nicht Opfer oder Instrument der kommunistischen Propaganda zu werden. Und hat tatsächlich erst kurzfristig entschieden, in den Osten zu gehen. Wahrscheinlich hat man ihn überzeugt, dass das besonders wichtig ist. Und Probst Gröber, der das arrangiert hat, hatte ja während des Zweiten Weltkriegs Menschen jüdischer Herkunft geholfen und hatte ein sehr gutes Ansehen in der ökumenischen Bewegung. Und da haben wahrscheinlich etliche Kräfte zusammengewirkt, dass er doch dieses Zeichen macht. Aber er hat darauf bestanden, nur zu predigen, keine öffentlichen Auftritte ansonsten zu machen.
Diese Predigten waren dann aber irgendwie auch öffentliche Auftritte, oder?
Ja, ich meine im Sinne von Pressekonferenzen oder an offiziellen Terminen teilzunehmen. Nein, die Predigten waren natürlich öffentlich. Die Marienkirche war ja völlig überlaufen, als er da völlig unangekündigt, also ohne große Pressemeldung oder so, kam. Das ging mit Mund-zu-Mund-Propaganda. In der Marienkirche waren es wohl über 1500, sodass dann anschließend in der nahegelegenen Sophienkirche das Ganze wiederholt wurde. Abends spät, der Gottesdienst in der Marienkirche war um 8, das heißt in der Sophienkirche dann um 21 Uhr vermutlich.
Dass King dort auftreten konnte, dort predigen konnte in Ost-Berlin, das wollten die amerikanischen Behörden offenbar nicht. Sie haben ihm seinen Reisepass abgenommen, damit er nicht über die Grenze reisen konnte. Dann gibt es diese Anekdote, oder es ist keine Anekdote, es war offensichtlich so, dass er sich mit seiner Kreditkarte ausgewiesen hat und das wurde dann auch akzeptiert. Warum wollten die Amerikaner nicht, dass King in die DDR einreist?
Aus dem gerade genannten Grund, dass er nicht als Propaganda von dem Regime in Ost-Berlin benutzt werden konnte. Und es wäre für King als Angehöriger eines der alliierten Staaten ja leicht gewesen, in die anderen Sektoren zu gehen mit einem Ausweisdokument. Und tatsächlich hat der Grenzsoldat dann nach Rückfrage bei seinem Vorgesetzten die American Express-Karte akzeptiert. Ich finde das nach wie vor verwunderlich, dass die DDR-Grenzer so unvorbereitet waren. 1964, 3 Jahre nach dem Mauerbau, war Berlin ja durchsetzt von Geheimdiensten und auch die Gremien der evangelischen Kirche waren zum Teil von IMs besetzt. Also man findet in den Unterlagen ja immer mehr oder weniger die Protokolle der Leitungssitzungen. Das scheint an dem Wahrnehmungsspektrum der Stasi vorbeigegangen zu sein. Vielleicht, weil er sich letztendlich dann nur wenige Wochen vorher entschieden hat zu kommen und das dann gar nicht mehr in irgendwelchen Protokollen aufgetaucht ist.
Ja, und so lieferte das der DDR dann ja doch das Propagandamaterial, was die Amerikaner verhindern wollten, was King ja auch selber nicht wollte, wie Sie vorhin schon gesagt haben. Nämlich 25 Jahre später, 1989, hat die DDR-Regierung an diesen Besuch erinnert von King, sich also positiv darauf bezogen. Und kurioserweise hat auch die Bürgerrechtsbewegung in der DDR, die ja zu der Zeit sehr aktiv und erfolgreich war, sich ebenfalls auf King bezogen. Wie kommt das, dass beide Seiten sich dann auf King berufen haben?
Also unmittelbar nach dem Besuch hat sie es nicht verwertet, die DDR-Regierung. Also es wurde kaum darüber berichtet. Sie hat aber insgesamt ihre Politik fortgesetzt, dass andere Amerika, also Vertreter der Schwarzen einzuladen in die DDR, Angela Davis, Paul Robeson schon vor King, und hat damit quasi ein positives Bild der Ostblockstaaten gezeichnet gegen die kapitalistischen und eben diskriminierenden Staaten des Westens, insbesondere die USA. Also King hier als der Repräsentant des anderen Amerika, der sich gut vermitteln ließ, weil in der Bevölkerung natürlich diese Aktionen vom Busboykott bis zu den anderen Civil Rights Aktionen bekannt waren. Das hat die CDU-Presse in der DDR regelmäßig berichtet. Die kirchliche Rezeption war natürlich ganz anders. Hier wurde der King rezipiert, der zum einen die Freiheit predigt, der auch im Gottesdienst, in allen 3 Gottesdiensten, in denen er sprach, jeweils sagte, dass die Mauern des Hasses fallen werden und vor allem auch die Botschaft vermittelt hat, dass durch aktive Gewaltfreiheit, aktiven gewaltfreien Widerstand die Dinge verändert werden könnten. Und das war natürlich genau das Gegenteil dessen, was die DDR offiziell vertreten hat. Aber die christlichen Gruppen konnten diese Themen benutzen, weil sie offiziell eben auch dem King-Gedenken in der DDR entsprachen. Und so ist es tatsächlich, so wie Sie beschreiben, noch zu seinem Geburtstag 89, was ja der 60. Geburtstag gewesen wäre, ist eine Gedenkveranstaltung in Berlin durchgeführt worden. Und wenige Wochen später sind mit King-Zitaten und We Shall Overcome Menschen auf die Straße gegangen. Und das hat begonnen, was wir heute die friedliche Revolution nennen.
King wurde also politisch genutzt. Er war ja auch unzweifelhaft ein sehr politischer Mensch, der in einer politischen Bewegung mitgewirkt hat. Er war aber auch, und darüber haben Sie gerade ein neues Buch veröffentlicht, natürlich ein religiöser Mensch, ein spiritueller Mensch. Diese Spiritualität, darüber schreiben Sie, welche Rolle die gespielt hat für Kings politisches Engagement. Wenn Sie es ganz kurz zusammenfassen, welche Rolle war das?
Es ist vor allem das Motiv der Befreiung. Gott, der befreit das Volk Israel aus Ägypten. Gott, der sich liebenden Menschen zuwendet und ihnen als Gotteskinder allen Würde zuspricht. Und die Entsprechung bei den Menschen sollte sein, dass sie auch liebenden anderen begegnen, nämlich deren Würde achten. Und das war natürlich auch in der Situation 1964 in der DDR eine klare Botschaft für Christinnen und Christen, im Vertrauen, dass diese Veränderung gewaltfrei stattfinden kann, indem die Liebe stärker ist als der Hass.
Ihr neues Buch, das stellen Sie heute Abend in Berlin vor, in einer der Kirchen, in denen King damals gesprochen hat, in der Sophienkirche. Das ist Teil einer ganzen Veranstaltungsreihe jetzt im Gedenken an diesen Berlin-Besuch Kings vor 60 Jahren. Offensichtlich ist das also für die Stadt und für die Kirchengemeinden in Berlin immer noch wichtig, obwohl es jetzt 60 Jahre her ist. Warum ist dieser King-Besuch immer noch so bedeutsam?
Ich denke, die Themen sind wieder ganz aktuell. Das eine ist das große Thema Rassismus, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Das war natürlich im Kings unmittelbaren Kontext das Entscheidende. Eine Theologie der Liebe, eine Spiritualität der Würde, die jegliche Form von Rassismus ablehnt. Und das ist vor den Debatten, die wir gerade in Deutschland führen und wo ja auch der Diskurs wegzurutschen scheint im Moment, ganz aktuell und beschäftigt viele Menschen. Und es ist die Frage der Gewaltfreiheit, des Friedens angesichts der Kriege in der Ukraine und in Israel, Palästina und an vielen anderen Orten leider. Die Frage, wie heute Gewaltfreiheit praktiziert werden kann oder Gewalt überwunden werden kann.
Das sagt der Theologe Michael Haspel. Das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Und das neue Buch von Michael Haspel ist gerade im Gütersloher Verlagshaus erschienen. Es heißt, wer nicht liebt, steht vor dem Nichts. Martin Luther Kings Spiritualität als Grundlage seines Kampfes gegen Rassismus und Ungerechtigkeit. Erste Hilfe, die kann Leben retten, doch viel zu wenig Menschen in Deutschland, die kennen sich richtig gut aus damit und wüssten im Notfall wirklich, was zu tun ist. Letzte Hilfe, damit kennen sich vermutlich noch weniger Menschen aus, da geht es nicht darum, Leben zu retten, sondern das Ende des Lebens leichter zu gestalten. Auch letzte Hilfe kann man lernen in speziellen Kursen und unser Reporter Thomas Sambol hat so einen Kurs besucht in Hamburg-Bergedorf.
Es ist gerade Kaffeepause beim letzten Hilfekurs des Hospizdienstes Bergedorf. Kursleiterin Gabi Özerkes nutzt die Gelegenheit, um kleine Plastiktütchen mit sogenannten Swapsticks zu verteilen. Denn nach der Pause will sie den Teilnehmenden Tipps geben, wie sich das Leiden von schwerkranken Menschen kurz vor dem Tod lindern lässt. Und dabei spielen die Swapsticks eine große Rolle.
So Wattestäbchen, die aber nicht aus Watte, sondern Schaumstoff sind, damit die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich mal ein solches Stäbchen nehmen können und wenn sie mögen, auch selber ausprobieren, weil wir später über die Mundpflege sprechen werden. Und die Mundpflege ist ein ganz großer Bestandteil in der Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen.
Denn Todkranke leiden oft unter Mundtrockenheit. Das kann zu rissigen Mundwinkeln und Lippen und kleinen, schwer heilenden Wunden in der Mundhöhle führen, mit entsprechenden Schmerzen.
Und dafür brauchen wir diese Swabsticks. Die tunken wir in ein Getränk oder auch nur in Wasser oder Kamillentee und tupfen das auf die Lippen oder die Zunge oder die Wangentasche des Menschen, den wir begleiten, um die Mundschleimhaut zu pflegen. Damit können wir tatsächlich solche Schmerzen beheben bzw. Symptome auch lindern.
Studien belegen, dass Menschen am Ende ihres Lebens recht einfache Dinge benötigen. So wünschen sich Sterbende, die noch verbleibende Zeit schmerzfrei, sozial eingebunden und gut umsorgt zu verbringen. Wie Angehörige dabei helfen können, das lernen die Teilnehmenden in solchen kostenlosen Letzte-Hilfe-Kursen, die in ganz Deutschland von Hospizdiensten, aber auch von Wohlfahrtsverbänden angeboten werden. Dieter hat vor ein paar Jahren einen Sterbenskranken begleitet und wäre gern besser darauf vorbereitet gewesen.
Da hätte ich gerne so einen Kurs, wenn ich das schon vorher gewusst hätte, auch gern vorher gemacht. Weil er einen sehr langen Leidensweg hatte. Er ist dement geworden und ein Dreivierteljahr lang, ist er vor sich hingestorben, so langsam. War eine sehr schwierige Zeit.
Teilnehmer Rudi findet den Letzte-Hilfe-Kurs in Bergedorf sehr lebensnah, sagt er. Jeder habe die Möglichkeit, Fragen zu stellen und es gebe viele praktische Anregungen. Rudi besucht regelmäßig eine todkranke Freundin.
Und das fand ich ganz neu für mich, wie der Körper selber den Tod einleitet. Und das Wichtigste ist eigentlich zu gucken, dass wenn ich das jetzt da begleite, dass ich da meine eigene Distanz zu behalte. Dass ich auch für mich sorgen muss, damit einen das nicht überrennt, das Leid.
Von gedrückter Stimmung ist auch in diesem Letzte-Hilfe-Kurs nicht zu spüren. Kursleiterin Gabi Özerkes hat festgestellt, dass das Interesse an solchen Angeboten in den letzten Jahren immer größer geworden ist.
Und es ist ja wirklich auch eine Möglichkeit, sich ganz entspannt diesen Themen zu widmen, die für mich vielleicht auch eine Hürde gewesen sind. Und ganz oft ist es so, dass die Leute viel mehr mitnehmen, als sie dachten, dass überhaupt Möglichkeit besteht.
Betont Gabi Özerkes. Was Teilnehmer Dieter nur bestätigen kann.
Vor allen Dingen auch das Gefühl, dass es einfach normal ist, dass der Tod dazugehört und dass man möglichst versuchen sollte, alles zu tun, um das Leiden und diese Phase des Sterbens angenehm wie möglich zu machen. Nicht nur für die Person, die stirbt, sondern für alle Beteiligten.
Stimmen zur letzten Hilfe. Der Beitrag kam von Thomas Sambol und bundesweite Kurse finden Sie online auf letztehilfe.info. So, jetzt stehe ich vor einer kleinen moderativen Herausforderung, denn es ist Mitte September und es soll hier jetzt um den Advent gehen. Genauer um einen Adventskalender, einen sehr erfolgreichen Kalender. Er heißt Der andere Advent. Der wird seit 30 Jahren herausgegeben von einem kleinen, unabhängigen christlichen Verein. Der heißt Andere Zeiten. Und dieser Kalender verkauft sich Jahr für Jahr mehr als 600.000 Mal. Da haben wir gedacht, das sollten wir Ihnen mal vorstellen. Das macht jetzt gleich meine Kollegin Mechthild Klein. Und warum macht sie das schon heute, Mitte September? Weil dieser Adventskalender heute neu erscheint für dieses Jahr.
Sowas wie Schokoladentaler oder Knecht Ruprecht Poesie sucht man vergeblich in dem Wandkalender des ökumenischen Vereins Andere Zeiten. Trotzdem ist der andere Advent mit 650.000 Auflage ein Bestseller. Seine Texte und Fotos werden von einem 7-köpfigen Redaktionsteam und Gästen ausgewählt. Was das Erfolgsrezept ist, dazu Iris Macke.
Das kann man gar nicht so genau sagen, weil ich glaube, der andere Advent lebt davon, dass er ganz viele verschiedene Texte und viele verschiedene Richtungen hat.
Iris Macke ist Theologin und Chefredakteurin im Verein Andere Zeiten in Hamburg. Im Adventskalender stehen Gedichte und Geschichten, eine wilde Mischung, weniger fromm im herkömmlichen Sinne.
Da steht eine Mariana Lecki neben einem Text von Dietrich Bonhoeffer. Wir haben Texte von Herbert Grönemeyer im Kalender und auch sogar Texte von Jean-Paul Sartre, dem Religionskritiker.
Der Wandkalender geht nicht vom 1. bis zum 24. Dezember, sondern beginnt am Vorabend des 1. Advents und endet am 6. Januar, dem Dreikönigstag. Aber es gibt so gut wie keine Adventslieder oder Adventsgedichte.
Unsere Texte und auch unsere Bilder, das ist das Besondere daran, dass sie eben nicht ausdrücklich von Advent reden, aber dass sie genau die Fragen thematisieren, die in der Advents- und Weihnachtszeit hochkommen, nämlich was trägt mich, was ist mir wirklich wichtig und wo will ich hin?
Viele Texte stammen aus einem säkularen Zusammenhang. Der Liedtext beispielsweise von Herbert Grönemeyer hat den Titel Angstfrei und stammt von seinem aktuellen Album. Die Schriftstellerin Mariana Leki berichtet über Fahrstuhlfahrten, die ihr neue Zuversicht vermittelt haben. Auch Fotos und Nahaufnahmen über die Beschaffenheit von Tränen können überraschen. Vor 30 Jahren sollte der Kalender noch überwiegend der Besinnung in der Vorweihnachtszeit dienen, als noch alle in die Kaufhäuser rannten, um Geschenke zu kaufen. Heute bestellen die Menschen ihre Geschenke größtenteils online. Da gibt es andere Baustellen und Bedürfnisse.
Fragen aber, die sich heute stellen und Fragen, die unsere Leserinnen und Leser umtreiben, das hören wir auch immer wieder in Rückmeldungen, ist, was hat Bestand in dieser immer unsicherer werdenden Welt? Wo kann ich Halt finden? Und so ist der Kalender vermehrt zu einem geworden, der Zeichen von Mut, von Perspektiven, von Zuversicht senden möchte.
Der Verein Andere Zeiten organisiert seit seiner Gründung auch den Vertrieb. Viele neue Buchprojekte sind dazugekommen. Devotionalien wie ein kleiner Bronzeengel. Aber der Kalender sorgt für Millionen Umsätze. Davon konnte sich der Verein eigene Häuser für Vertrieb und Redaktion kaufen. Jedes Jahr schüttet Andere Zeiten Hunderttausende Euro an Fördergeldern aus.
Es ist uns ein Anliegen, die Überschüsse, die wir mit dem Kalender und unseren anderen Projekten verdienen, weiterzugeben an christliche Projekte. Wir fördern zum Beispiel einen Kinderbibel-Podcast. Wir fördern ein Kirchenmobil, das unterwegs ist und mobile Gottesdienste macht. Wir fördern Gemeindegruppen, die ungewöhnliche Ideen haben, um neue Zielgruppen anzusprechen und sind dadurch auch sehr lebendig mit den Menschen im Austausch.
Die Redaktion erhält jedes Jahr rund 1000 Zuschriften mit Vorschlägen zu Kalendertexten. Zur ersten Redaktionssitzung des neuen Kalenders werden 25 Gäste aus der Leserschaft eingeladen, ihre Vorschläge in Hamburg vorzustellen.
Tatsächlich wird es hier teilweise ganz schön hitzig in den Diskussionen. Was wir so immer als Vorgabe nehmen, ist, jeder Text im Kalender muss uns berühren. Ganz klar, der kann nicht jeden in der Redaktion gleich berühren, aber der muss was bei uns auslösen, der muss was in Gang bringen. Und das Spannende ist, mancher Text lässt mich total kalt, aber der Kollege neben mir brennt total dafür und sagt, der muss in den Kalender. Und dann diskutieren wir teilweise wirklich lange über jeden Text.
Eines aber findet man in dem Kalender eher nicht, den Aufruf zum Verzicht, wie das in der katholischen und in den orthodoxen Kirchen einst üblich war. Die Adventszeit war ursprünglich mal eine Fastenzeit und bis Weihnachten schränkten sich die Christen etwa in ihren Mahlzeiten ein. Kein Glühwein oder Spekulatius in der Adventszeit, das war den Kalendermachern zu viel der Askese. Das sagte seinerzeit Gründungsmitglied Pastor Hinrich Westphal. Stattdessen setzt die Redaktion auf Humor. Ein Cartoon von den Peanuts ist jedes Jahr dabei.
Zum 30-jährigen Jubiläum machen wir eine Aktion, die da heißt 30 Jahre, 30 Orte. Und da besuchen wir 30 Orte in ganz Deutschland. Und da konnten sich Kirchengemeinden bewerben, aber auch Schulen und Museen und Klöster. Und überall dort gehen wir hin, wo wir dann einen andere Zeitenabend machen mit Texten, Musik, mit interaktiven Geschichten und einfach wo Begegnung miteinander stattfindet. Darauf freuen wir uns sehr.
Iris Macke vom Verein Andere Zeiten, der gibt den Kalender Der andere Advent heraus. Heute ist die neueste Ausgabe erschienen und darüber berichtet hat Mechthild Klein. Und das war es jetzt auch erstmal wieder mit Advent und Weihnachten hier im Deutschlandfunk. Und das war es auch mit der Sendung Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten gibt es hier den Marktplatz heute mit Kerstin Ruskowski und dem Thema Reparieren statt Wegschmeißen. Danke für Ihr Interesse an unserem Programm. Ich bin Christian Röther und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.